Als allererstes wollte ich fragen, sind noch Kinder hier? Weil das wäre jetzt der Moment, dass ihr zum Kindergottesdienst geht. Kindergottesdienst, ja? Top. Ja, ja. Okay. Friede sei mit uns von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Mitte Oktober war ich mit meinen beiden Jungs bei meiner guten Freundin Anna, die wohnt um die Ecke, zu Besuch eingeladen. Unsere Kinder gehen alle zusammen in den Kindergarten. Und wir waren verabredet zum Kaffee trinken. Ich komme an ihr kleines Häuschen und draußen vor der Tür steht schon ein schön geschnitzter Kürbis und lacht mich an. Und ich denke so, ah, richtig, ja, stimmt, bald ist ja Halloween. Dann klingel ich, Anton, der kleine 5-Jährige, macht die Tür auf. Ich gehe rein und im Flur über der Treppe hängt ein Hexenhut. Und ich denke so, ah, richtig, genau, Halloween. Als ich weiter durch den Flur gehe, wäre ich fast auf den Entwurf einer für eine selbstgebastelte St. Martins-Laterne getreten, in Form von Batman. Ich drehe so auf dieses Papier fast und denke so, ach ja, richtig, Mist, in 3 Wochen ist ja schon St. Martin. Mir wurde langsam mulmig zumute. Dann hörte ich Annas Stimme am anderen Ende des Flures aus der Küche und sie sagt, kommt einfach rein, ich bin hier in der Küche. Und da stand sie dann mit Schürze und Blech bewaffnet. Riecht es hier nach Plätzchen, frage ich. Sie sagt, ja. Und ich frage, für Halloween? Nein, strahlt sie mich begeistert an, für Advent und Weihnachten. Ich habe mir gedacht, dieses Jahr werde ich mich nicht stressen lassen. Nicht so wie sonst. Und deswegen fange ich dieses Jahr richtig pünktlich an mit allen Vorbereitungen. Und so komme ich einfach super mit allem durch. Auf einmal verfinsterte sich ihre Miene. Dieses Mal werde ich eine entspannte Advents- und Weihnachtszeit haben. Und dann lächelt sie mich an. Genial, oder? Und wie hast du das vor? Ich stammelte. Ich weiß nicht. Wir haben noch nicht mal einen Kürbis. Vor Schreck hätte sie ihr Blech fast fallen lassen. Und wie habt ihr das vor? Heute ist der erste Advent. Die besinnliche Zeit des Jahres beginnt. Noch 4 Wochen bis Weihnachten. Und ich muss mir das hier nochmal richtig einstellen. Ist alles, ne? Auch beim Predigen. Genau, okay. Ja, wie habt ihr das vor? Noch 4 Wochen Advent und dann ist Weihnachten. Da gilt es, Vorbereitungen zu treffen. Manche haben schon vielleicht länger Lichterketten im Garten aufgehängt, sind so gut vorbereitet wie Anna. Andere sind jetzt noch geschockt, seitdem sie in der Begrüßung und eben gehört haben, ach Gott, schon wieder erster Advent. Ihr könnt ja mal für euch überlegen, welcher Vorbereitungstyp ihr seid. Also bei mir ist es in der Adventszeit, das habt ihr jetzt auch schon mitbekommen, nie so entspannt, wie ich es mir am 1. Januar eines jeden Jahres vornehme. Aber ich mag es eben schon, wenn es zu Hause gemütlich ist. Und wenn es auch nach Plätzchen riecht. Allerdings auch das hat meine Großmutter gesagt, niemals vor dem ersten Advent Plätzchen backen. Aber trotz allem bin ich mir sicher, dass ich es niemals in die Zeitschrift Schöner Wohnen schaffen werde. Bei Anna, sie hat gute Chancen. Aber für mich ist das okay. Dass es bei Advent nicht alleine um Plätzchen und Kerzenduft geht und Lichterketten, das ahnen wir ja und das wisst ihr auch. Das lateinische Wort Advent bedeutet Ankunft. Euch wird bald der Heiland geboren. Das wird uns der Engel in 4 Wochen im Krippenspiel zurufen. Und darauf gilt es sich vorzubereiten, auf die Ankunft Gottes in unserer Welt, in unserem Leben. Deswegen schmücken wir unsere Häuser und dekorieren alles ganz schön. Traditionell, das hat Jay schon gesagt, ist die Adventszeit aber eine Fasten- und eine Bußzeit. Deswegen hängt hier auch das lilafarbene Paramentum. Das ist ein Paramentum und das ist ein Paramentum. Das bitte Liturgie. Und das wechselt die Farbe. Und eben vor Ostern ist es lila und im Advent ist es auch lila, weil nämlich Ostern, also vor Ostern und vor Weihnachten eigentlich Fastenzeit ist. Eine Bußzeit. Eine Zeit sozusagen der inneren Vorbereitung, wo so viel außen vorbereitet wird. Eine Zeit für den Hausputz, nicht nur des Hauses, sondern eben der eigenen Seele. Das Wort Buße, das klingt jetzt irgendwie nicht mehr so gemütlich, wie Plätzchenduft riecht. Mit Buße, da verbinden ja viele von uns eine Strafe für falsches Verhalten. Also zum Beispiel das Bußgeld, das man bezahlen muss, das fällt einem ein. Oder die Bußpredigt, die man vielleicht zu Hause gehalten bekommt, wenn man irgendwas nicht richtig weggeräumt hat. Oder mein Großer, der spielt mit seinen Playmobil-Männchen immer so aufregende Spiele, wo so zwei Männchen irgendwas miteinander machen und dann nach 3 Minuten ruft einer, das wirst du mir büßen. Also nicht so positiv behaftet dieses Wort Bußzeit, büßen. Spannend eigentlich, denn das hebräische Wort bedeutet wörtlich umkehren für Buße, umkehren. Und das griechische Wort Metanoia, das bedeutet umdenken. Das hat also erstmal gar nichts mit dieser Strafe zu tun. Die Bedeutung von Büßen mit dem, im Sinne dieser Strafe, das kam im Mittelalter dazu, als die katholische Kirche sich das mit den Ablasshandeln ausgedacht hat. Das kann man dahin verfolgen. Aber biblisch ist das, hat es erstmal nichts mit Strafe zu tun. Umkehren, umdenken, das hat etwas mit Veränderung zu tun und nicht mit Bestrafung. Die Theologin Dorothee Sölle, die hat das so ausgedrückt. Als Christinnen und Christen haben wir das Recht, ein anderer oder eine andere zu werden. Und das ist es, was das Wort Buße meint. Sätze wie zum Beispiel, der ändert sich nicht. Oder die war schon immer so, brauchst du gar nicht irgendwie lange fragen. Die war schon immer so, Schublade auf, zu, wir wissen mehr, wo sie hingehört. Diese Sätze sind in dem Sinne nicht christlich und nicht biblisch. Wenn Jesus seine Predigt im Matthäusevangelium mit den Worten beginnt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, dann bedeutet das, kein Mensch ist festgenagelt auf das, was er oder sie getan hat. Wir alle haben als Christinnen und Christen das Recht daran, an die Möglichkeit zu glauben, dass sich Menschen verändern und vielleicht auch verbessern können, denn das ist von dem deutschen Wort Buße sozusagen die Wurzel. Buße kommt von Besserung. Und diese Buße hat eine Innen- und eine Außenseite. So habe ich mir das überlegt, das möchte ich euch gerne vorstellen. Und zwar die Innenseite der Buße zuerst. Ich denke, jede und jeder von uns hat es überlebt, aber auch schon mal erlebt, Momente, in denen wir überrascht sind von uns selbst. Wir haben irgendwas gemacht oder gesagt, was uns im Nachhinein total leid tut. Und wenn es ganz arg gekommen ist, dann haben wir da vielleicht sogar Scham drüber empfunden. Kann das wirklich sein? Bin das wirklich ich gewesen? Nein, das geht doch gar nicht, weil eigentlich bin ich doch ganz anders. Und trotzdem habe ich das gesagt. Und trotzdem habe ich das und das gemacht. Am liebsten würden wir dann manchmal unser Verhalten unter den Teppich kehren. Wir wollen unsere Schuld gerne wegschieben. Und damit wären wir ja auch in guter Gesellschaft. Ich denke da an Adam und Eva im Paradies zum Thema Schuld. Ich? Nee, der war's. Ich war's nicht. Und oft machen wir das dann vielleicht sogar auch bei Kleinigkeiten. Wir schieben es zur Seite. Also nicht ihr und ich, sondern andere Menschen an der Bergstraße oder im Rhein-Main-Gebiet. Wir machen das nicht. Aber diese anderen Menschen, die verdrängen gerne das, was sie lähmt oder was sie belastet. Die lagern das aus. Das ist nämlich oft der scheinbar einfache oder vorerst bequemere Weg. Aber je nach Lage und je nach Schwere, je nach Situation holen uns solche Ereignisse irgendwann eben wieder ein. Jemand hat mal gesagt, das Leben gibt uns Hausaufgaben auf und wenn wir die nicht machen, dann kriegen wir die eben irgendwann wieder vorgelegt. Und ich glaube, daran ist viel dran. Innenseite der Buße sozusagen, sich das zu merken. Für die äußere Seite der Buße kennt die klassische Theologie drei Schritte, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar erstens Contritio Cordis, das Zusammenziehen des Herzens, die Reue im Herzen. Die Zerknirschung, die wir empfinden, wenn wir eben unsere Hausaufgaben machen und nicht wegschieben und eine unangenehme Situation angucken, sozusagen die Katerstimmung am Morgen danach. Ihr habt schon gehört, ich bin gestern Abend aus Japan wiedergekommen. Da waren viele Menschen aus der ganzen Welt. Mein Cousin hat einen großen Freundeskreis. Und da sind einige eben wirklich nur für 4-5 Tage gewesen. Und wir waren alle gejetlaggt. Und als wir dann die Hochzeit gefeiert haben und dann am Ende auch zum Tanzen waren, und dann war es irgendwann spät und irgendwann war es dann 5.40 Uhr morgens, wenn man schon gejetlaggt ist, dann ist das keine gute Idee, noch eine Nacht dort durchzumachen. Da haben wir irgendwie zusammengestanden und haben dann einen Pakt geschlossen, haben gesagt, okay, egal wie es uns morgen geht, keine Reue. Wir genießen das jetzt. Je ne regrette rien. No regrets. Tatsächlich hatten wir am nächsten Morgen alle Kopfschmerzen, aber das ist mir eben dazu eingefallen, das haben wir gerne in Kauf genommen. Wir wollten da keine Reue haben. Und ich denke, solche Momente gibt es auch. Das ist wichtig, dass wir diese Momente haben, wo Genießen angesagt ist. Aber dann gibt es eben auch diese Situation, wo man es sich im Nachhinein nicht mit einer Kopfschmerztablette schön machen kann, wo man es sich nicht schön reden kann. Katerstimmung, die bleibt. Jesus macht uns Mut, wenn er sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Macht uns Mut zu sagen, lasst das zu. Seid mutig. Kehrt das, was schwer ist, nicht einfach unter den Teppich, sondern schaut genau drauf. Ja, das ist anstrengend, das erfordert Mut, aber Schuldbewusstsein ist auch ein Zeichen von der Würde, die uns Menschen geschenkt ist. Was würde wohl passieren, wenn wir uns Zeit nehmen würden, uns dem zu stellen in unserem Leben, wo wir gerne umdenken würden, wo wir spüren, da geht's in eine falsche Richtung? Nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir das Recht dazu geschenkt bekommen haben, eine andere oder ein anderer Mensch zu werden. Was würde dann passieren? Vielleicht würde das Himmelreich, das uns schon längst umgibt, ein Stück weiter in unser Leben reichen. Jesus verknüpft das miteinander, wenn er sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der erste Punkt, Contritio Cordis. Der zweite Punkt, Confessio Oris, das Bekenntnis von Schuld vor den Ohren eines anderen Menschen oder eines anderen. Zuerst denke ich im geschützten Raum vor sich selbst und im Gebet vor Gott, aber wo eben nötig auch vor einem anderen Menschen, vielleicht eine Person deines Vertrauens, vielleicht ein Seelsorger oder vielleicht dann irgendwann auch vor der Person, an der man schuldig geworden ist, an der ich schuldig geworden bin. Und das ist dann wer das schon mal erlebt hat, und das habt ihr alle schon mal erlebt bei Kleinigkeiten ist das okay, da lässt sich das gut sagen, aber wenn das was Schwierigeres ist, dann erfordert das sehr viel Kraft, wenn man jemand anderem sagen möchte, was man auf dem Gewissen hat. Oder wie Luther es eben formuliert hat, was einen betrübt und ängstigt. Aber was einem unangenehm oder sogar peinlich ist, das kann laut ausgesprochen eine ungeheure Lebenskraft freisetzen. Der psychologische Effekt dahinter ist dadurch, dass wir Worte für etwas scheinbar Unsagbares finden, wird es auf einmal zum Gegenstand und damit bearbeitbar. Wenn wir etwas benennen können, dann hat es nicht mehr so eine Macht über uns. Der Bann ist gebrochen, wenn wir Worte finden. Was würde passieren, wenn wir wagen würden, vor jemand anderem zu bekennen, was uns belastet? Und wer könnte diese Person vielleicht für dich sein? Nach dem Gottesdienst werden Jay und ich gerne noch zur Verfügung stehen, für euch vielleicht hinten in der Kapelle, wenn jemand das Bedürfnis hat, da was loszuwerden. Oder ihr sprecht eure Pastoren an, wenn sie dann bald wieder da sind. Denn dafür sind sie da. Und alles, was in seelsorgerlichen Gesprächen gesagt wird, das wisst ihr, das ist streng vertraulich. Und der dritte Schritt in der klassischen Theologie nach dieser Reue zu spüren im Herzen, dann das vor jemand anderem zu bekennen, ist Freisprechung zu hören, Absolutio. Eben das Freisprechen von Schuld und der Zuspruch, dass Gott mit uns an den Abgrund tritt und eine Brücke darüber baut, dass er uns fest an der Hand nimmt. Über alle Abgründe hinweg, verspricht Gott, ist er uns gnädig. Jesus macht uns Mut und sagt, mach vor dem Abgrund deines Lebens nicht kehrt, sondern schaue mutig hinunter, denn dort unten findest du den rettenden Christus. Luther findet dazu folgende Worte. Ein christlicher Prediger kann nimmer das Maul auftun, er muss die Absolution zusprechen. Und die Pforte der Absolution soll dem armen Sünder niemals verschlossen bleiben, er falle so tief er immer wolle. Denn Luther hat es auch gelesen, was Paulus geschrieben hat, wo er sagt, ich bin gewiss, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts. Ausrufezeichen. Gar nichts. Gott ist gnädig. Über die Gnade, glaube ich, wurde hier in den letzten Wochen viel gepredigt. Aber gerade beim Thema Buße und Schuld möchte ich euch die spannende Frage stellen, sind wir denn auch gnädig mit uns selbst? Können wir es denn überhaupt in Betracht ziehen, dass Gottes Gnade auch für uns selbst da ist, auch für das, was wir auf dem Kerbholz haben und eben nicht nur für die anderen in der Kirche? Und dann, was würde passieren, wenn wir unser Herz diesen Advent öffnen würden für die Botschaft Gottes, wenn er uns sagt, ich habe dich je und je geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Gnade, Güte und Barmherzigkeit? Was würde passieren, wenn wir uns nicht mehr verstecken würden? Vielleicht würden wir dann den Himmel offen sehen. Womit wir auch immer zu kämpfen haben, wir können es loswerden. Nicht, weil wir es müssten. Nicht, weil uns jemand mit moralischen Vorstellungen droht oder wir unser Punktekonto aufbessern müssten. Denn wir haben als evangelische Christinnen und Christen keine moralische Vorstellung von Schuld, sondern eine relationale. Schuld ist nicht das, was wir ausgeheckt haben, sondern das, was unser Herz im Innern trennt von Gott, was unseren Glauben klein hält, da, wo wir nicht vertrauen. Das hängt oft zusammen, diese zwei Sachen, aber es ist doch ein Unterschied. Also, nicht weil wir es müssen, können wir all das loswerden, sondern weil wir das Recht dazu haben, eine andere, ein anderer zu werden. Und das ist auch ein Unterschied, denn die Basis ist die Liebe. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Gott lässt uns nicht fallen. Und gleichzeitig bleiben wir aber hier in dieser Welt von ihm getrennt. Sünder. Und gleichzeitig gerecht gemacht durch Gott, durch seine Gnade. Deshalb können wir neu anfangen, egal was war, egal was noch kommen wird. Und diese Spannung wird immer bleiben von Simul Justus, gleichzeitig gerecht, et peccator, gleichzeitig Sünder. Was bedeutet das jetzt alles für diesen ersten Advent, den wir heute feiern? Das ist jetzt lustig, weil ich die Predigt natürlich auch einem Kollegen von mir gezeigt habe. Wir machen das so bei uns, wenn wir irgendwo predigen, dass wir uns das gegenseitig zeigen. Und er hatte mir an diesen Teil, der jetzt kommt, dran geschrieben, das ist zu kalenderblattartig. Ich möchte daran aber trotzdem festhalten, denn ich habe jetzt am Ende tatsächlich zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ich jetzt sagen, das möchte ich natürlich gerne, euch motivieren, euch Zeit zu nehmen in dieser Adventszeit eben für diesen besinnlichen Teil, für diese drei Schritte, mal zu gucken, wo läuft es bei mir schief, jemand anderem das zu bekennen und dann Gottes Liebe darin zu erfahren. Aber auf der anderen Seite weiß ich ja auch, wie es in den nächsten Wochen aussieht, denn wir alle haben viel Stress. Ein Freund von mir ist Architekt, der hat mir erstmal erzählt, was er alles für Bilanzen noch abgeben muss. Viele von uns müssen Zahlen vorlegen, andere müssen noch Klausuren korrigieren. Dann haben wir diese Vorbereitung mit Familie und so weiter. Und wenn wir da jetzt obendrauf noch aufobtruieren zu sagen, und jetzt müsst ihr auch noch besinnlich werden und jetzt müsst ihr euch noch Zeit für euch selber nehmen, dann ist es sozusagen, wenn das als fünfter Punkt auf der To-Do-Liste ist, dann geht's in die falsche Richtung. Denn darum geht's nicht. Dieses Umkehren, das ist im Grunde egal, wann das passiert im Jahr. Das muss nicht jetzt sofort sein, in den nächsten Wochen. Aber deswegen möchte ich an meinem Kalenderblatt gleich festhalten. Ich glaube schon, dass die äußeren Vorbereitungen, die wir treffen, dass das natürlich einen Einfluss auch auf unsere innere Welt haben kann. Da könnt ihr mal die Aufräumberaterin Leonie Hatzfeld fragen, die ihr hier in der Gemeinde habt, dass natürlich äußere Vorgänge einen Einfluss auf die Seele haben. Deswegen glaube ich, dass das äußere Aufräumen und Herrichten unserer Häuser eben auch eine Hilfestellung sein kann für den inneren Hausputz, den wir betreiben können. Und jetzt eben zum Beispiel Kalenderblatt Nummer 1, wenn wir in den nächsten Tagen in den Keller gehen, um den Adventsschmuck oder den Weihnachtsschmuck rauszuholen, bei mir ist der im Keller, und wir da runtergehen, vielleicht können wir da, reicht es schon, einen kurzen Moment innezuhalten und zu überlegen, wo ist es eigentlich bei mir selber, was ist bei mir selber eigentlich im Keller? Wo ist es, wo fühlt es sich dunkel und ungemütlich an? Und es einfach erstmal nur dabei sozusagen zu beobachten, wahrzunehmen und eben nicht unter den Teppich zu kehren und einen kurzen Moment zu schenken. Ah, okay, das, ja, gemerkt, registriert. Nächstes Kalenderblatt, wenn wir Plätzchen backen und für andere das irgendwie machen, weil die meisten essen dann die Plätzchen, die sie machen, nicht komplett alleine. Oder wenn wir ein Plätzchen geschenkt bekommen, vielleicht können wir da einen Moment innehalten und überlegen, wo bin ich jemand anderem was Gutes schuldig geblieben? Wo habe ich versäumt, jemand anderem was Gutes zu tun? Oder wo habe ich jemandem anderen, hätte ich ihm vielleicht lieber was Süßes schenken sollen, als dass ich ihm das angetan habe, was ich getan habe? Und das einfach auch kurz zu registrieren, zu merken und nicht unter den Teppich fallen zu lassen. Kalenderblatt Nummer 3. Wenn wir in den nächsten Tagen oder vielleicht heute Kerzen aufstellen und eine Kerze anzünden, dann kann uns das daran erinnern, dass Gottes Licht auch in unserer persönlichen Dunkelheit scheinen wird und dass wir ihm all das, was uns belastet, sagen können. Denkt um, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Ich wünsche euch und mir den Mut zum Umdenken und Umkehren. Und ich wünsche uns, dass Gott uns zu unseren zaghaften und kleinen Anfängen seinen Heiligen Geist und seine Kraft schenkt. Denn Gottes Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Das hat er uns versprochen. Aber vielleicht gibt es ja auch Menschen unter euch, die sagen, sie nehmen sich bewusst Zeit in den nächsten Tagen zum Umdenken und Umkehren. In 4 Wochen verkünden uns der Engel und die himmlischen Heerscharen im Krippenspiel, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Und was die himmlischen Kehrscharen in den nächsten Wochen alles zu tun vermögen, das sehen wir gleich in einem kurzen Video. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus.